Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Banner Mikrofon und im Programm die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die heute ihren ersten großen Auftritt in Frankfurt hatte, in der Alten Oper. Zunächst schauen wir aber nach Kalifornien, wo Elon Musk den neuesten Streich aus seiner Tesla-Elektroschmiede präsentiert hat. Den ersten Pickup mit Elektroantrieb.
Doesn't look like anything else.
Der sieht tatsächlich ziemlich anders aus, hat rein optisch nur noch wenig zu tun mit einem amerikanischen Pritschenwagen, sondern erinnert eher an einen kantigen Tarnkappen-Kampfjet. Und auch wenn es bei dieser Präsentation dann doch auch eine Panne gab, den berühmten Vorführeffekt, sich die Fensterscheiben als doch nicht ganz so robust erwiesen haben, hat der Elektropionier Tesla den etablierten Autobauern doch mal wieder die Show gestohlen. Die versammeln sich nämlich derzeit auf der Automesse LA Auto Show. Darunter auch viele deutsche Autobauer, die dort mit Verlässlichkeit und Qualität punkten wollen und mit ihren neuesten E-Modellen. Aus Los Angeles berichtet Katharina Wilhelm.
Ein altes Warenhaus in Downtown LA. Ein DJ sorgt für Underground-Stimmung. Der deutsche Autobauer Audi setzt in Los Angeles auf eine hippe Location, um sein neuestes E-Auto zu präsentieren, den e-tron Sportback.
Then unleash the beauty of sustainable mobility and please welcome the new Audi e-tron Sportback.
Das Auto ist eine Weiterentwicklung des e-trons, nun mit einer sportlichen Heckklappe. Zur LA Auto Show haben die deutschen Autohersteller die Elektrofahrzeuge in den Mittelpunkt gerückt. Klar, man befindet sich ja hier auch im Geburtsland des großen Konkurrenten Tesla. BMW will ab 2020 neue Elektroautos auf die Straße bringen und zeigt hier unter anderem den i4. Die Elektrolimousine soll eine Reichweite von etwa 600 Kilometern haben und 2021 zu haben sein. Vorstand Peter Noter weiß, dass gerade in Kalifornien Elektroautos begehrt sind.
LA, Los Angeles ist ein wichtiger Show für uns und hier ist natürlich auch ein Thema wie Elektrifizierung sehr relevant. Wir haben hier auf dieser Messe in USA zum ersten Mal auf einer Messe unseren vollelektrischen Mini Electric gezeigt und das Fahrzeug kommt weltweit schon sehr gut an. Also wir haben bisher über 80.000 Interessenten registriert.
Mercedes hatte ebenfalls eine Premiere zu vermelden, die Präsentation des ersten elektrischen Allrad-SUVs EQ Crossover, 400 PS stark. Er soll schon 2020 auf den Markt kommen.
The new EQC, the first vehicle to combine.
Und auch der Autobauer VW will sich von seiner elektrischen Seite zeigen und enthüllt dazu das Konzeptauto ID Space Vision. Die Studie blinkt und leuchtet von innen und außen. Das Interieur besticht durch einen Clou. Statt herkömmliches Tierleder wurde rein pflanzliches Apfelleder verarbeitet. Das Auto ist also offenbar auch veganerfreundlich. Hein Schäfer, Vizepräsident im Bereich Produktmarketing bei VW Amerika, weiß um die Konkurrenz mit dem Elektrovorreiter Tesla und setzt deswegen auf deutsche Werte und einen finanziellen Vorteil.
I don't always believe that every single Tesla customer is potentially a Volkswagen customer.
Ich glaube nicht, dass jeder potenzielle Tesla-Kunde auch ein VW-Kunde ist. Ich glaube aber auch, dass wir einfach günstiger sind. Gemäß dem Spruch von Herbert Diess, Autos für Millionen, nicht für Millionäre. Und wir haben noch einen Vorteil. Die staatliche Förderung für Elektroautos ist bei Tesla in den USA schon ausgeschöpft worden. Unsere VW-Kunden können sie hier aber noch beantragen. Auch das wird uns einen finanziellen Vorteil verschaffen. Mit den Kaliforniern verbinden die deutschen Autobauer wie VW und BMW derzeit auch noch eine ganz andere positive Nachricht. Der Gouverneur des Bundesstaates hatte nämlich angekündigt, Dienstwagen künftig auch aus Deutschland kaufen zu wollen. Grund dafür ist der andauernde Streit mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump, der Kalifornien das Recht auf eigene Emissionsstandards entziehen will. Auf Autobauer, die den Präsidenten dabei unterstützen, wolle man verzichten. Das träfe dann unter anderem Fiat Chrysler und General Motors. BMW und VW würden dagegen Kalifornien unterstützen. Hein Schäfer freut diese Nachricht. Noch wisse man aber nicht, von welcher Größenordnung man da rede. Eine Bestellung aus Kalifornien sei noch nicht eingegangen.
Yeah, we're not quite 100% certain exactly what that all entails and sort of how many. So yeah, we'll have to see ultimately what that means in terms of absolute volume.
Sagt der VW-Marketing-Manager im Beitrag von Katharina Wilhelm. Und all dies nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu Ulrich Barth. Ja, Herr Barth, wird Kalifornien denn jetzt das neue Mekka der deutschen Autobauer?
Ja, ich habe dazu vor der Sendung Hans-Peter Wodniok befragt von Alpha Value. Er beobachtet die Autobauer seit vielen Jahren auch ja, die Situation in den USA. Und ich habe ihn gefragt, ob die Entscheidung von Kaliforniens Gouverneur zum Beispiel mit deutschen Dienstwagen oder Förderprämien für E-Autos Anleger hoffen lässt.
Das ist sicherlich eine interessante Werbekampagne indirekt für VW gewesen, dass die kalifornische Regierung sagt, VW steht bei uns oben auf der Liste, wenn es darum geht, dass wir für unsere Behörden Autos kaufen. Und ob das natürlich die großen Stückzahlen sind, das bleibt so, bleibt noch offen, im öffentlichen Dienst sicherlich nicht. Aber es könnte eben eine Werbekampagne sein, die auch dem Privatmann in Kalifornien suggeriert, ein VW ist das richtige Auto für mich.
Sie sagen ja, Sie sehen Chancen im US-Markt und der US-Markt ist ja nach wie vor einer der Hauptmärkte für europäische Autobauer und auch für uns, für unsere deutschen Autobauer. Nun gibt es die Meldung, es geht hin und her im Handelsstreit, auch was mögliche US-Zölle auf EU-Autos betrifft. Nun gibt es die Meldung, dass die US-Regierung auch prüft, ob es nicht nur Zölle verhängt wegen der Gefährdung nationaler Sicherheit, sondern sie will ermitteln, ob es auch noch andere Gründe gibt. Was sagt Ihnen das?
Ja, das ist also wirklich schwer vorhersehbar. Es geht ja eigentlich nicht um die Regierung, sondern um den Präsidenten, wie er also tatsächlich am Ende entscheidet. Es geht ja auch darum, sowohl Mercedes als auch VW als auch BMW bauen ja Autos in den USA und exportieren diese ja auch in andere Länder. Wenn es also nur um die Nettozahl gehen würde, dann wären sicherlich Zölle ja am Ende tragbar. Wenn es allerdings das gesamte Volumen betrifft, dann wird das wirklich dramatisch. Und wir sprechen ja immerhin, oder Herr Trump spricht ja immerhin über Werte von irgendwas wie 15-25%.
Wie dramatisch wird das? Fällt dann die Dividende aus? Werden dann noch mehr Jobs gestrichen, als ohnehin schon geplant sind, wegen dem Umstieg zum E-Auto? Werden Fabriken geschlossen? Die IG Metall mobilisiert ja heute Arbeitnehmer in Stuttgart, um die Autobauer daran zu erinnern, dass es nicht nur um Jobs gehen kann bei der Zukunft.
Also wenn dadurch der gesamte Export in die USA einbrechen würde, ganz einbrechen würde, dann müssten wir natürlich über Werksschließungen sprechen hier in Europa. Aber dazu wird es meiner Meinung nach nicht kommen, denn die EU wird natürlich auch auf andere Produkte dann Gegenzölle auf amerikanische Produkte erheben. Und dann ist die Frage, wer hat da den längeren Atem? Also so pessimistisch, dass also wirklich ein totaler Handelskrieg ausbricht, bin ich eigentlich nicht.
Ich möchte noch mal kurz zu den Arbeitnehmern zurückkommen, die sich heute in Stuttgart versammeln. 10.000 wurden da erwartet von der IG Metall. Die haben den Vorwurf, anstatt die Transformation der Branche gemeinsam mit den Beschäftigten aktiv anzugehen, würden das die Unternehmen nutzen, um den technologischen Wandel als Deckmantel für reine Profitmaximierung zu sehen. Haben die da ganz Unrecht?
Ja, das ist natürlich die Frage, wie stelle ich mich als Unternehmen auf bezüglich der Elektromobilität? Kaufe ich also die meisten Komponenten, wie den gesamten Antriebsstrang zum Beispiel, zu von anderen Zulieferern? Oder, was Daimler ja wohl vorhat, oder baue ich diese Komponenten im eigenen Haus? Aber insgesamt wird sicherlich ein Personalabbau in der Autoindustrie inklusive der Zulieferer stattfinden müssen in den nächsten Jahren, weil ein Elektromotor und einen elektrischen Antriebsstrang kann ich einfacher bauen und mit weniger Personal, als das heute für Benziner und Diesel nötig ist.
Das war Hans-Peter Wodniok von Alpha Value.
Dann schauen wir doch mal, Herr Barth, auf die Autoaktien heute. Gibt es da Bewegung?
Ja, bei BMW und VW eigentlich kaum, aber sie halten sich im Plus immerhin. Und Daimler, die machen einen guten Satz nach vorne. Die legen um rund 1,5% zu.
Es gibt ja noch einen anderen Handelsstreit, den zwischen den USA und China. Chinas Präsident hat sich erstmals zu dem angestrebten Handelsabkommen mit den USA geäußert heute Morgen und versichert, dass Peking daran arbeite, aber auch bereit sei, sich zu wehren im Fall eines Handelskriegs. Wie wird das denn interpretiert?
Ja, das wird, glaube ich, leicht positiv interpretiert. Das unterstützt den leicht positiven Trend am Tage. Aber aus dieser Aussage kann man ja sowohl herauslesen, wir gehen auf die Amerikaner zu, als auch, wenn die nicht auf uns zugehen, dann wehren wir uns. Also, aber hier an der Börse zieht man es eben vor, den hoffnungsfrohen Anteil in Kurse umzusetzen.
Christine Lagarde, die neue EZB-Präsidentin, die sprach heute erstmals vor Bankern in Frankfurt. Wir hören gleich noch mehr dazu im Beitrag. Gab es darauf denn Reaktionen heute?
Ich glaube nicht, wenn ich die Kurse angucke. Diverse Leute haben sich geäußert. Ich habe einen Volkswirt sprechen hören, der sagte, ja, da müssen wir bis zur Dezember-Sitzung der EZB warten, bis wir genaueres hören. Es hat jetzt den DAX nicht so sehr bewegt. Der ist bei 13.168 Punkten, ein leichtes Plus von 0,2%. Der Euro ist ein bisschen schwächer, ist aber wohl eher eine Reaktion auf Wirtschaftsdaten zur Stimmung in der Wirtschaft aus der Eurozone. Der Euro jetzt bei einem US-Dollar 10,60.
Und dann gibt es noch Spekulationen um Henkel heute.
Ja, nämlich, dass die auf der Einkaufstour sind. Nach neuen Marken in der Kosmetiksparte wollen die von einem amerikanischen Konzern angeblich übernehmen, darunter Wella und Clairol, vielleicht 6 bis 7 Milliarden Euro teuer. Henkel heute mit dem Kurs im Minus, mit ganz leichtem Minus mit 0,2%.
Wie sieht es am Rentenmarkt aus?
Ja, dort haben deutsche Staatsanleihen leichte Verluste gehabt auf der einen Seite, aber auch größere Gewinne, sodass die Umlaufrendite um einen Basispunkt gefallen ist auf minus 0,35%. Gold ist nicht so gefragt wie zuvor, ist 15 Dollar billiger bei 1.471 Dollar.
Ulrich Barth war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Und wir wollen noch mal ausführlich schauen auf den ersten großen Auftritt der neuen EZB-Präsidentin. Christine Lagarde ist ja seit Anfang November im Amt, das ein nicht ganz einfaches ist, mit einer schon von ihrem Vorgänger Mario Draghi festgezurrten geldpolitischen Strategie, einem EZB-Rat, der tief gespalten scheint und viel Kritik wegen der Niedrig- und Negativzinsen, die vor allem in Deutschland nicht abreißen will. Heute jedoch beim Europäischen Bankenkongress in der Alten Oper in Frankfurt, da war davon vergleichsweise wenig zu hören, berichtet Mischa Erhard.
Man kann es hören, Christine Lagarde ist in Deutschland angekommen.
Meine Damen und Herren, ich freue mich, heute hier zu sein. So.
Und sie gab in Frankfurt auch noch ein kleines Versprechen in ihrer neuen Rolle als Chefin der Europäischen Zentralbank.
My German will get even better next year.
Für heute aber blieb sie ansonsten natürlich bei der Konferenzsprache und in bestem Englisch mahnte sie, Europa besser, vereinter und stärker zu machen in einem rauen globalen Umfeld.
We have seen the rise of new and some old powers.
Wir haben den Aufstieg neuer und alter Mächte gesehen. Wir haben rapide Umbrüche in technologischer Hinsicht gesehen und wir haben sicher einen unsicheren Ausblick weltweit für Handel und Finanzen. Unkonventionelle Denkweisen seien dafür in Diplomatie, Politik und Ökonomie nun gefragt. Und das stellt Europa unausweichlich vor die Aufgabe, seinen Platz in der Welt neu zu bestimmen und seine Ziele neu zu setzen.
Now, I'm no longer a politician. Quite pleased about that, actually.
Lagarde war früher auch Finanzministerin in Frankreich. Als Chefin der Europäischen Zentralbank sieht sie die gegenwärtigen Umbrüche, vor allem aber auch als Chance für Europa. Wir haben die einzigartige Gelegenheit, auf eine sich wandelnde und herausfordernde Welt durch Investitionen in unsere Zukunft, Stärkung unserer gemeinsamen Institutionen und der Handlungsfähigkeit des zweitgrößten Wirtschaftsraumes zu reagieren. Wie ihr Vorgänger Mario Draghi forderte Lagarde von Politik und Staaten, das Wachstum der europäischen Binnenkonjunktur anzukurbeln, etwa durch mehr Investitionen.
If we look at public investment in the euro area, it remains some way below its pre-crisis level. And the share of productive.
So seien die öffentlichen Ausgaben unter dem Level vor der Krise und die Ausgaben für Infrastruktur, Forschung und Entwicklung und Bildung in den letzten Jahren rückläufig. Nötig seien deswegen steigende neue Investitionen.
Added to which, new investment needs arise.
Vor einigen Wochen hatte Lagarde bereits Länder mit Haushaltsüberschüssen wie Deutschland und die Niederlande zu mehr Ausgaben im Kampf gegen die Konjunkturschwäche aufgefordert. Die Europäische Zentralbank wiederum werde ebenfalls alles tun, um die europäische Wirtschaft zu stützen. Die lockere Geldpolitik habe in der Vergangenheit entscheidend zur Erholung der Wirtschaft beigetragen und das werde auch noch eine Weile so bleiben.
And yes, we will continuously monitor the side effects of our policies.
Die Nebenwirkungen der Niedrigzinsen werde die EZB also auch unter ihrer neuen Chefin im Auge haben. Aktuell werden die von der Zentralbank eingeführten Minuszinsen für Banken wieder verstärkt kritisch diskutiert, weil sie allmählich auch zu Kleinsparern durchdringen oder durchdringen könnten. Abgesehen von diesen wenigen Bemerkungen zur Geldpolitik ging es Christine Lagarde heute offenbar vor allem aber um eine Aufbruchrede für Europa. Und das kam bei den Hörern im Saal auch so an, unter anderem beim Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing.
Madame Lagarde, this was the most encouraging speech I've heard over the last two or three years on Europe.
Es sei die ermutigendste Rede über Europa in den vergangenen Jahren gewesen, sagte Sewing. Das genau brauche Europa. Und es sei das erste Mal, dass er von einer EZB-Persönlichkeit so deutlich gehört habe, dass Europa sich auf den Weg zur zweitstärksten Ökonomie der Welt machen müsse.
To grow the second largest economy in the world.
Der deutsche Bankchef im Beitrag von Mischa Erhardt. Das Firmenporträt heute wieder im Zeichen prominenter Unternehmerdynastien. Da geht es heute nach Italien, wo die Gründerdynastie des Fiat-Konzerns so etwas wie die inoffizielle Königsfamilie des Landes ist. Auch wenn die Enkelgeneration nicht mehr Agnelli heißt und die Probleme der Autobranche auch vor prominenten Namen nicht Halt macht. Jörg Seiseberg.
Reichtum, große Tragik, Glamour, Eleganz. Das sind die Agnellis und niemand verkörpert die Familien-DNA so perfekt wie Gianni. 10 Jahre lang zog der spätere und mittlerweile verstorbene Fiat-Chef als Playboy und Lebemann durch die Welt, liebte schnelle Autos, das Segeln und Skifahren. Auch nachdem er sich Ende der 60er Jahre der Familientradition beugte und die Leitung des Autokonzerns übernahm, blieb der Industrieboss mit dem silbergrauen Haar und den markanten Gesichtszügen der Mann, den die Frauen liebten. Wenn das stimmt, kann ich mich nur geschmeichelt fühlen. Aber schauen Sie, es gibt 2 Arten von Männern. Es gibt die Männer, die über Frauen reden und die Männer, die mit den Frauen reden. Ich bevorzuge, nicht über Frauen zu reden. Ein schwerer Unfall mit seinem Ferrari in den 50er Jahren war der Grund, warum Gianni Agnelli das Playboy-Leben aufgab und in das von seinem Großvater gegründete Unternehmen einstieg. Seinen Vater hatte er früh durch einen Flugzeugabsturz verloren, seine Mutter durch einen Autounfall. Gianni machte Fiat zu einem der größten Unternehmen Europas und die Agnellis zur inoffiziellen Königsfamilie Italiens. Als seine Enkelin Marella Agnelli vor wenigen Jahren ein Buch mit Bildern aus dem Leben der Agnelli-Familie veröffentlichte, war dies ein gesellschaftliches Ereignis im Land. Ich habe mich entschieden, nicht ein privates Familienfotoalbum zu erstellen, sondern unsere Geschichte, die eng mit der Geschichte Italiens verknüpft ist, mit der größtmöglichen Zahl an Lesern zu teilen. Gianni Agnelli selbst saß einige Jahre für die Christdemokraten im italienischen Parlament, ebenso wie sein Bruder Umberto. Seine Schwester Susanna war die erste Außenministerin Italiens. Mittlerweile stehen die Enkel und Neffen Giannis im Scheinwerferlicht und an der Spitze von Fiat. Sein einziger Sohn Edoardo, an Religion und Philosophie interessiert und in der Friedensbewegung aktiv, starb durch Suizid. Als künftige Firmenlenker baute Gianni Agnelli die Söhne seiner Tochter Margherita auf. 2 Söhne, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Lapo der Wilde und John der Strebsame. Lapo machte ab Mitte der 2000er Jahre als Marketing-Experte Fiat wieder cool, war unter anderem an der Entwicklung des erfolgreichen neuen Fiat 500 beteiligt. Im Oktober 2005 reagierte Italien schockiert, weil der Agnelli-Spross nach einer Partynacht mit Prostituierten und Transvestiten vollgepumpt mit Kokain ins Krankenhaus gebracht wurde. Tagelang kämpfte Lapo um sein Leben. Danach sammelte Giannis Lieblingsenkel Sympathien, weil er sich nicht versteckte, sondern offen über die Skandalnacht sprach und indirekt darum bat, sein Sexualleben als Privatsache zu akzeptieren. Im Leben machen wir viele Fehler. Ich glaube, das war mein schwerster Fehler, weil er mich fast das Leben gekostet hat. Ich möchte aber auch klar sagen, dass ich hier in einer einzigen Sache einen Fehler gemacht habe. In einer einzigen, nämlich, dass ich Kokain genommen habe. Lapo, auch wenn er mit Nachnamen nicht Agnelli wie seine Mutter, sondern Elkan wie sein Vater heißt, ist die aktuell schillerndste Figur der berühmtesten Familie Italiens. Am erfolgreichsten ist Lapos jüngerer Bruder John Elkan, seit vergangenem Jahr Präsident des Fiat-Konzerns. Mit seinem gelockten Haar und den jungenhaften, weichen Gesichtszügen wirkt John Elkan eher wie ein braver Student als wie der Chef des größten italienischen Industriekonzerns. Nach Jahren tiefer Krise macht Fiat mittlerweile Rekordgewinne und John Elkan sagt gelassen, souverän, wie es sich für einen aus der Agnelli-Dynastie gehört. Die Stürme gehen vorüber. In den vergangenen Jahren haben wir viele Stürme erlebt. Wichtig ist, dass man schafft, durch sie hindurchzugehen. Um auch den Stürmen der Zukunft gewachsen zu sein, hat John Elkan in den vergangenen Monaten die Fusion mit der Peugeot-Gruppe eingefädelt. Auf den ersten Blick ist es überraschend, dass Fiat Chrysler bei dieser Operation die treibende Kraft ist. Schließlich hat das Unternehmen, das seit 2014 italienisch-amerikanisch ist, das vergangene Jahr mit einem Rekordergebnis und einem bereinigten Nettogewinn von 5 Milliarden Euro abgeschlossen. Aber die Agnelli-Familie, auch in der neuen Konstellation mit Chrysler immer noch entscheidender Lenker des Konzerns, sieht die Zukunft des Unternehmens trotzdem auf wackeligen Beinen. Unter anderem, weil Fiat Chrysler weit hinterherhinkt bei der vor allem von Volkswagen erfolgreich praktizierten Plattformproduktion, also dem Prinzip, Autos aus Modulen kostensparend im Baukastenmodell zu bauen. Außerdem haben die Macher in Turin die großen Zukunftsthemen der Autobranche, Elektromobilität und autonomes Fahren, lange verschlafen. Es spricht für den Realismus der neuen Agnelli-Generation, dass sie zum Schluss gekommen ist, die notwendigen Investitionen, um den Rückstand aufzuholen, sind nicht alleine zu stemmen. In den italienischen Medien bekommt Gianni Agnelli-Enkel John Elkann viel Beifall dafür, dass er nach dem krachend gescheiterten Fusionsversuch mit Renault jetzt dabei ist, eine Zusammenarbeit mit der Peugeot-Gruppe einzufädeln. Auch wenn John der Strebsame nicht den Glamour der früheren Agnelli-Generationen hat, er scheint die Weichen dafür zu stellen, dass das Erbe seines Ur-Urgroßvaters des Fiat-Gründers auch morgen noch weiterlebt.
Über die Agnelli-Familie Jörg Seiselberg. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Thema darin die CDU-interne Debatte über die Beteiligung Huaweis am deutschen 5G-Mobilfunknetz.
Das muss ein Unternehmen erstmal schaffen, meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Vor dem CDU-Parteitag in Leipzig hat die Diskussion über Huawei schon fast so viel Gewicht wie jene, wer der nächste Kanzlerkandidat der Union werden soll. Von Tag zu Tag wachsen die Bedenken, ob die chinesische Technik ein Einfallstor für Spionage sein könnte. Der Vorstoß der Telekom, Huawei aus dem Kernnetz zu entfernen, aber in weniger sensiblen Bereichen weiter zu verwenden, könnte eine Kompromisslinie sein. Denn klar ist auch, für Innovationen, ob autonom fahrende Autos oder vernetzte Fabriken, ist ein schneller Aufbau von 5G unerlässlich. Die Landeszeitung aus Lüneburg hält die Debatte grundsätzlich für richtig. Es gibt auch für den CDU-Parteitag wichtigere Themen als nur die sanfte Abmoderation der Ära Merkel, etwa das zukünftige Verhältnis Deutschlands zu China. Wollen wir uns damit begnügen, tributpflichtiger Vasall zu sein? Oder wollen wir dem chinesischen Modell der totalen, auch digitalen Kontrolle etwas entgegensetzen? Wenn ja, sollten wir der chinesischen KP keinen schrankenlosen Zugriff auf sensible Technologie gewähren. Für alle Urlauber, die noch über Thomas Cook Deutschland Reisen für nächstes Jahr gebucht haben, ist das endgültige Aus des Konzerns zum Monatsende eine schlechte Nachricht. Nach Ansicht des Badischen Tagblatts aus Baden-Baden fühlen sich die Betroffenen zu Recht veralbert. Glaubten sie sich doch über den gesetzlich zugesicherten Insolvenzschutz gegen Risiken gewappnet. Deshalb steht der Staat nun in der Pflicht. Es ist falsch, in einem Milliardenmarkt wie der Reisebranche eine Pleite nur mit einem Bruchteil der tatsächlich möglichen Ausfallkosten absichern zu lassen. Der geplatzte Traum vom Urlaub könnte nun also auch für den Steuerzahler teuer werden. Es gilt nachzusteuern, vor dem nächsten Insolvenzfall. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz sieht es ähnlich. Anwaltskanzleien und Verbraucherschützer wollen den deutschen Staat vor den Kadi zerren. Damit haben sie recht. Die Frage ist nun, ob die Gerichte der Argumentation folgen, wonach Deutschland gegen EU-Recht verstößt. Es wird jedenfalls noch viel Zeit vergehen, bis der Gerichtsweg beschritten worden ist und im Fall der Fälle die Gesetze angepasst werden.
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. Gleich nach den Nachrichten geht's hier weiter mit Deutschland heute. Darin Begünstigungsvorwürfe Frankfurts Oberbürgermeister Feldmann unter Druck. Das ein Thema gleich hier nach den Nachrichten dann mit meiner Kollegin Ute Meier am Mikrofon. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.